Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Mit Max und Hans.
Herzlich willkommen bei Falsche Zeit, falscher Ort, dem Podcast über Katastrophen und Unglücke mit
Max
und mit mir, Hans. Max, wir reden heute mal wieder über eine Folge, die sich komplett um dein Lieblingsthema dreht, und zwar Züge.
Richtig, genau. Wir sprechen heute mal wieder über ein Eisenbahnunglück. Und bevor wir da so richtig anfangen, Hans, habe ich eine Frage an dich. Ich weiß das tatsächlich nicht, aber ich, und ich glaube, all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer fragen sich das auch, bist du eigentlich schon mal in England Zug gefahren?
Das ist erstmal eine interessante Idee. Ich frage mich, wie viele unserer Zuhörer und Zuhörerinnen wirklich da schon drüber nachgedacht haben. Wenn ja, schreibt es uns natürlich gerne. Ja. Und zu deiner Frage, und ich weiß, du willst natürlich auf was anderes hinaus, aber ja, ich bin tatsächlich schon mal auch in Großbritannien, in England Zug gefahren. Vor langer, langer Zeit einmal beruflich von, ich meine, Birmingham oder Manchester. Oh, einer der beiden Städte nach Sheffield. Das weiß ich auf jeden Fall noch, wo ich da gelandet bin. Und ja, ich stelle mir vor, du stellst die Frage, weil es gibt ja sehr große Unterschiede. Das sind ja fast schon zwei unterschiedliche Weltanschauungen zwischen dem britischen und dem deutschen Zugsystem. Ich glaube, da sprechen wir auch später noch ein bisschen drüber, oder?
Ja, ja und nein. Also tatsächlich so groß sind die Unterschiede in manchen Dingen dann gar nicht. Aber tatsächlich sprechen wir in dieser Folge auch sehr darüber, wie das Eisenbahnsystem in England ist. Und zwar jetzt gar nicht so im Detail, welche Signale oder so das sind, weil klar, das ist natürlich alles anders als bei uns und es gibt eigene Vorschriften und Regeln und dort fahren auch zum Teil ganz andere Züge. Aber ich will mehr so auf das größere Konzept und System hinaus, und das werden wir in dieser Folge ausführlich besprechen, auch eben im Vergleich zu unserem deutschen Eisenbahnsystem. Und vorher aber vielleicht noch eine andere Frage, nachdem du ja in England schon mal Zug gefahren bist, was für einen Eindruck oder Bild hast du so im Kopf von der britischen Eisenbahn?
Also ich würde sehr gerne sagen können, dass ich mich noch so gut an diese Fahrt erinnere, dass ich hier jetzt ganz detailliert auflisten kann, was mir besser und was mir schlechter gefallen hat. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es insgesamt nicht, also wir reden jetzt über die Deutsche Bahn, ich sag mal vor Covid-Zeiten, ja, dass ich es nicht ganz so schön fand, wie mit der Deutschen Bahn zu fahren, also der Prä-2020-Bahn. Das habe ich auf jeden Fall noch so im Kopf. Und ich weiß ja natürlich auch, das ist ja diese große Debatte zwischen der, da weißt du natürlich jetzt mehr, ganz oder mindestens zu einem großen Teil privatisierten britischen Bahn gegenüber der Deutschen Bahn.
Genau, das wird ein ganz großer Punkt sein, auch in dieser Folge. Ich habe noch eine kleine Anekdote am Rand, hat zwar jetzt keiner danach gefragt, erzähle ich trotzdem. Ich bin vor, ist gar nicht so lange her, 1-2 Monaten in Schottland Eisenbahn gefahren. Und die Landschaft dort ist natürlich wahnsinnig schön, so durch diese schottischen Highlands. Generell fasziniert mich dieses britische Bahnsystem schon irgendwie. Ich finde es irgendwie noch so ein bisschen einerseits rustikaler, es gibt noch viel mehr Dieselstrecken, dort fahren irgendwie teilweise eben noch so ältere Züge, aber auf der anderen Seite ist es wahnsinnig durchprivatisiert und durchkommerzialisiert worden in den letzten Jahren. Es ist alles irgendwie sehr auf, wie sage ich das, irgendwie auf Werbung aus, und es ist irgendwie alles sehr durchoptimiert. Und noch ein kleiner Fakt am Rande, als ich dort in Schottland war, bin ich über dieses berühmte Viadukt gefahren, was viele Harry Potter Fans vielleicht kennen, da wo der Hogwarts Express langfährt. Da gibt es so eine ganz berühmte Szene, wo dieses große Viadukt ist. Und ich bin auf dieser Bahnstrecke gefahren mit einem normalen Regionalzug. Also falls jemand sich irgendwie gefragt hat, ob das wirklich eine Strecke ist, die es noch gibt. Ja, tatsächlich. Und es fährt dort auch ganz regulärer Zugverkehr. Ich bin jetzt ehrlicherweise nicht so der riesige Harry Potter Fan. Ich fand es aber trotzdem ziemlich cool, da rüber zu fahren. Es ist auch generell ein sehr schönes Viadukt und landschaftlich eine sehr schöne Strecke.
In diesem Haushalt, wie du wie du ja schon weißt, in diesem Haushalt herrscht ja im Grunde genommen eine jährliche Harry Potter-Pflicht, wo jetzt auch so ja. langsam wieder die Zeit kommt. Ne? Das Jahr ja. nähert sich dem Ende zu. Das bedeutet, alle Harry Potter-Filme werden nochmal geschaut.
Ja, in diesem Haushalt nicht, aber ja, ich weiß. Du freust dich bestimmt schon drauf.
Ja, auf jeden Fall. Nee, ich finde die tatsächlich sehr gut. Deswegen. Ja. Mache ich das gerne. Aber ja. bevor wir noch alle Leute verlieren, die hier eigentlich sind, um über einen Katastrophenfall zu sprechen oder mehr darüber zu erfahren, lass uns doch nochmal genau über den Fall sprechen, über den wir heute reden wollen.
Genau, wir sprechen heute über das Eisenbahnunglück von Hatfield. Das Ganze ist im Jahr 2000 passiert. Und das Interessante an diesem Unfall ist, dass dieser Unfall wirklich Folgen, fast schon ja radikale Folgen hatte für das britische Eisenbahnsystem. Es merkt man auch bis heute und viele Diskussionen, da kommen wir später darauf zurück, viele Diskussionen, die man heute dort in England führt, haben auch mit diesem Unglück von ja vor 24 Jahren zu tun.
Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und damit würde ich doch mal sagen, Max, dann nimm uns doch einmal mit ins Jahr 2000. Und lass uns daran teilhaben, was dort passiert ist.
London, Bahnhof King's Cross. An diesem 17. Oktober 2000 verlässt um 12.10 Uhr der Intercity nach Leeds den Bahnhof. Am Steuer des Zuges ist an diesem Tag ein junger Auszubildender, doch ein erfahrener Lokführer sitzt neben ihm. Nach dem Verlassen des Bahnhofs wird der Zug immer schneller. Er beschleunigt auf gut 185 km/h. Noch ahnt niemand an Bord des Zuges, dass der Intercity direkt in eine Katastrophe fährt. Nach 27 Kilometern Fahrt in nördlicher Richtung steuert der Zug auf den kleinen Ort Hatfield zu. Der Zug soll ohne Halt durch den Bahnhof fahren. Bevor sich der Intercity dem Bahnhof dort nähert, muss er eine langgezogene Kurve durchfahren. Hier passiert die Katastrophe. Bei voller Fahrt entgleist der Zug, Wagen kippen um, springen aus den Schienen. Im Inneren des Zuges spielen sich dramatische Szenen ab. Fahrgäste werden aus den Sitzen geschleudert, Scheiben gehen zu Bruch, einzelne Fahrgäste werden eingeklemmt. Einsatzkräfte sind schnell zur Stelle und versuchen, zu den eingeschlossenen Menschen zu gelangen. Am Ende kommt für 4 Menschen jede Hilfe zu spät. Sie sterben in einem umgekippten Wagen. Über 70 Menschen werden verletzt, einige davon sogar lebensgefährlich.
Also wirklich tragischer Fall, wo hier wirklich wieder eine schreckliche Katastrophe, eine riesige Tragödie über im Grunde genommen ja eine wirklich alltägliche Situation hereingebrochen ist. Und wir hatten es gerade schon angedeutet, die politische Situation damals in UK hat sehr viel mit diesem Unglück zu tun. Und das heißt, bevor wir uns nochmal mehr mit dem Zugunglück an sich beschäftigen, lass uns doch erstmal anschauen, wie das britische Eisenbahnsystem damals funktioniert hat, heute funktioniert hat und insbesondere, wie es sich auch also vergleichen lässt mit dem System, was wir hier in Deutschland haben. Und genau, also was würdest du sagen, wie ist das aufgebaut, wie ist es unterschiedlich aufgebaut zu dem, was wir hier haben?
Ja, du hast ganz richtig gesagt, im Grunde ist das auch so der Kern, um diesen Unfall zu verstehen. Denn Großbritannien hatte, wie Deutschland übrigens auch, eine staatliche Eisenbahn. Bei uns war es eben die Deutsche Bundesbahn, also in Westdeutschland muss man ja sagen. In UK war es die British Rail. Und British Rail war sowohl die zuständige Firma für den Betrieb, also die Züge, die darauf fahren, das Personal, die Instandhaltung, die Wartung, aber auch das Schienennetz gehörte auch zu British Rail. Also auch Bahnhöfe, Weichen, Signale, all das war eben in einer Hand und zwar in staatlicher Hand. Und dieses System war quasi quer über ganz Großbritannien verteilt. Aber politisch hat sich der Wind dann so, ja, ab den 80er Jahren, muss man sagen, gedreht. Und das war dann ja auch die Zeit unter Margaret Thatcher. Und sie war und ist ja bekannt für ihren sehr wirtschaftsliberalen, neoliberalen Politikkurs. Und in ihrer Zeit wurden ja mehrere Staatsunternehmen privatisiert. Die Macht und auch der Einfluss von vielen Gewerkschaften wurden begrenzt. Es gab neue, viel liberalere Arbeitsmarktgesetze. Das war damals alles sehr umstritten, ist es zum Teil bis heute, aber auf der anderen Seite gibt es auch sehr viele Fans und Befürworter dieser Politik, aber eben mindestens genauso viele, ja, Verächter dieser Politik. Also es war ja eine sehr umstrittene und auch eine sehr prägende Zeit in Großbritannien bis heute, was man ja in wirklich vielen Dingen auch noch merkt. Und diese Politik hatte natürlich auch Folgen für den Eisenbahnsektor. Und interessant, das wusste ich gar nicht, Margaret Thatcher hat tatsächlich den Eisenbahnbereich zunächst ja verschont, kann man sagen. Also sie hatte sogar noch die Elektrifizierung einer Bahnlinie beschlossen, einer sehr wichtigen Bahnlinie, nämlich der East Coast Main Line. Das heißt, sie hat tatsächlich auch Geld und ja Prioritäten der Bahn eingeräumt. Was dann aber passiert ist, das war dann auch schon so nach ihrer Zeit, das ging dann, diese Politik hat sich auch so bis in die 90er gehalten. Und 1992 standen mal wieder Wahlen an in Großbritannien. Und die Konservativen, also das war auch die Partei von Thatcher, hat sich in ihrem Wahlprogramm damals verpflichtet, die Eisenbahn auch noch zu privatisieren. Man hat das aber alles, ja, ziemlich im Unklaren gelassen. Also man hat das gar nicht so konkret ausformuliert. Es war halt eben ja ein Wahlprogramm. Man wollte halt vor allem Wählerstimmen dadurch gewinnen, denn es gab tatsächlich auch in der Bevölkerung viele, die sich ja von Privatisierungen viel versprochen und erhofft haben. Also es war gar nicht so umstritten, wie das vielleicht heute auch in vielen Bereichen ist, mit ein bisschen Abstand und Rückblick drauf. Ja, was passiert? Die Konservativen gewinnen die Wahl. Und das war damals tatsächlich nicht so klar. Also sie waren selbst ein bisschen überrascht, dass sie diese Wahl gewonnen haben. Und natürlich wollen und müssen sie zum Teil dieses Wahlprogramm jetzt auch irgendwie umsetzen. Und das Problem ist, dass dieses Wahlprogramm bezüglich der Eisenbahnprivatisierung sehr, ja, ungenau, unscharf formuliert war. Und sie müssen jetzt recht schnell eine Gesetzesvorlage ausarbeiten, die sie dann auch im Parlament präsentieren können. Das war also alles ziemlich unter Zeitdruck. Und British Rail, dieser staatliche Eisenbahnkonzern, versucht natürlich noch Einfluss zu nehmen. Sie wollten, dass das ganze Unternehmen, also Züge, Netz, Instandhaltung, als Ganzes privatisiert wird und in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird. Die Politik hat sich aber anders entschieden und 1994 trat dann auch das entsprechende Gesetz in Kraft und British Rail wurde privatisiert und zwar aufgeteilt in über 100 verschiedene Unternehmen. Und das war dann eben so, dass einzelne Strecken in einem Paket zusammengefasst wurden. Sie wurden dann regional ausgeschrieben und Unternehmen konnten sich auf dieses Streckenpaket bewerben. Und vor allem am Anfang haben sich viele Busunternehmen beworben, die also schon Erfahrung haben mit einem Verkehrssystem mit Passagierbeförderung und haben dann auch die Lizenz oft erhalten. Es gab zumindest ein einheitliches Tarifsystem und es hat ein paar Jahre gedauert, aber 1997 war die Privatisierung dann abgeschlossen. Und die Erwartungen, die die Politik hatte und vielleicht auch viele Teile der Bevölkerung war, dass es zum einen mehr Fahrgäste gibt, aber vor allem billigere Ticketpreise, besserer Service, eine bessere Zuverlässigkeit, saubere, moderne Züge, all das waren die Versprechungen. Spoiler, so richtig erfüllt wurden die Erwartungen nicht. Wir kommen später nochmal im Detail auf die Privatisierung und die Folgen zu sprechen. Denn um die Ursachen des Unfalls zu verstehen, müssen wir uns das auch nochmal ganz genau anschauen. Hans, Frage an dich nach diesem ja bisschen ausufernden Monolog bezüglich der Bahnprivatisierung. Und da vielen Dank. Weißt du, wie das bei uns in Deutschland war oder ist?
Ich kann mich noch so ganz grob dran erinnern. Also im Grunde genommen, was wir aktuell haben, ist ja die DB, die zwar ein privates Unternehmen ist, aber zu 100% dem Land gehört. Und ich kann mich noch so ganz grob an die ganze Zeit erinnern, da mal, also wirklich nur ganz grob, eher so dann später 90er, also kurz nach der Privatisierung in Deutschland, aber es ist ja, so wie du es jetzt auch beschreibst, wie es in UK passiert ist, es war ja schon nochmal was anderes als das, was in Deutschland passiert ist, oder?
Ja, genau. Also 1:1 kann man es nicht vergleichen. Was ich interessant fand, ist, dass es zeitlich ziemlich ähnlich gelaufen ist. Also auch 1994, wo es in UK diese Privatisierung gab, wurde in Deutschland die Bahnreform verabschiedet. Und es war eben so, wie du auch sagst, dass die Deutsche Bahn, die Deutsche Bundesbahn damals umgewandelt wurde eben in die Deutsche Bahn AG, in eine Aktiengesellschaft. Die Bahn sollte auch an die Börse mal gehen und wurde fit gemacht für diesen Börsengang, der nie vollendet wurde, denn es ist so, dass eben die AG zu 100% in staatlicher Hand ist.
Genau.
Aber man merkt aber die Folgen dieses geplanten Börsengangs, ja, merkt eigentlich jeder, der jeden Tag oder der öfter Bahn fährt. Es wurde eben alles, was kein Profit bringt, was Geld kostet, wurde radikal gestrichen. Jede Weiche, die scheinbar nicht gebraucht wurde, wurde rausgerissen. Jedes Fahrzeug, jede Lok, die man gesagt hat, ja gut, die ist alt, die braucht man gar nicht mehr, wurde ausgemustert. Personal wurde abgebaut. Das fiel auch alles zusammen mit der Wiedervereinigung, dass es eben ja im ehemaligen Osten ja die Deutsche Reichsbahn gab. Die wurde mit der Deutschen Bundesbahn verknüpft zur Deutschen Bahn AG. Es war Personal über, man hat Personal abgebaut, all das, um Gewinn zu bringen oder Gewinn zu machen. Das ist aber alles nicht so gekommen. Heute ist es so, dass es ähnlich wie in UK auch viele private Bewerber gibt, also viele private Bahnbetreiber, die sich bewerben auf Strecken. Das merkt man, ja, jeder, der eigentlich im Regionalverkehr fährt, egal wo in Deutschland man wohnt. Zum Beispiel, wobei das, das stimmt eigentlich gar nicht, weil Flixtrain ist ein privates Bahnunternehmen, das eigenwirtschaftlich Fernverkehrsverbindungen anbietet. Aber es ist nicht so, dass die finanziert werden. Aber zum Beispiel, wer im Berliner Raum wohnt, die ODEC, die Ostdeutsche Eisenbahn. Genau, das ist so eben, dass das Land Brandenburg und das Land Berlin Strecken ausschreiben und die Deutsche Bahn bewirbt sich und vielleicht auch die ODEC oder noch ein dritter, vierter, fünfter Bewerber. Und am Ende bekommt der den Zuschlag, der das vermeintlich beste Angebot hat. Es gibt da Faktoren, die das bestimmen. Geld spielt natürlich eine Rolle, machen wir uns nichts vor. Oft ist es so, dass natürlich die Firma, die sagt, okay, wir machen das zu diesem Preis, zu diesen Konditionen, den Zuschlag bekommt. Es geht aber auch natürlich nach Qualität, welche Züge und so weiter. Und egal, ob jetzt im Norden oder im Süden von Deutschland, also es fahren überall private Unternehmen rum. Und das ist alles eine Folge von dieser Bahnreform 94.
Ich denke, dem Berlin-Brandenburger Regionalverkehr könnten wir auf jeden Fall mal eine eigene Folge widmen. Aber ja. Aber genau, quasi, was ja auch einer der Punkte war, ich glaube, warum die DB zum Beispiel auch einen Großteil oder einen großen Teil ihrer Gewinne im Ausland mittlerweile erwirtschaftet, auch diese ganze Geschichte mit Schenker aktuell, die vielleicht irgendwie mitbekommen haben, die da den Nachrichten folgen und so. Das war ja der Beginn davon, also das Ganze mehr wie so ein profitorientiertes Unternehmen zu führen.
Genau.
Und in UK, also das Unglück, das ist ja im Jahr 2000 passiert, du hattest gesagt, 97, drei Jahre vorher erst, war die Privatisierung abgeschlossen. Das heißt, wir können uns vorstellen, dieses Unglück ist eigentlich kurz nach einer der größten Umwälzungen des britischen Eisenbahnsystems geschehen, richtig?
Ja, absolut. Und das wird auch, wenn wir uns die Ursachen anschauen, eine sehr große Rolle spielen, weil einiges zutage kommt, auch bei dieser Unfallaufarbeitung, was für viele, auch für viele Reisende oder auch Bürger, Steuerzahler, die das ja alles finanzieren und auch irgendwie ja sich politisch beteiligt haben, indem sie zur Wahl gegangen sind, so auch nicht klar war.
Ja, und dann lass uns mal zu dem Unglück kommen. Also 17. Oktober 2000. Du hattest den Ort erwähnt, Hatfield. Was kannst du uns darüber erzählen? Kannst du uns hier einmal beschreiben, damit wir uns vorstellen können, wie es dort vor Ort war?
Ja, das ist so ein typischer Vorort von London, also so im Speckgürtel von London. Es ist nördlich von London, ungefähr 33.000 Einwohner. Und es ist so ganz typisch für einen Ort in dieser Lage. Es gibt einfach wahnsinnig viele Pendler, die jeden Tag zum Arbeiten nach London fahren, sei es jetzt mit dem Auto oder auch mit dem Zug. Es ist trotzdem aber irgendwie so, ja, so idyllisch. Also so ein bisschen typisch englische Kleinstadt. Es gibt natürlich Pubs und es gibt so diese, ja, jeder, der in England war, kennt, glaube ich, so oder weiß, was ich jetzt meine. Also ich finde so englische Dörfer oder Städte sehen irgendwie immer so ein bisschen gleich aus. Und so ist Hatfield auch so ein typisch britischer Ort. Und um den Bogen zum Zugunglück jetzt noch zu schlagen, Hatfield liegt an der Bahnstrecke von London über Newcastle nach Edinburgh. Und das ist die East Coast Main Line. Also das ist eine sehr wichtige Bahnstrecke. Viel Verkehr, auch viele Schnellzüge. Und das ist jetzt so die geografische Lage, in der wir uns befinden.
Und genau auf dieser wichtigen Bahnstrecke, exakt dort, passiert dann ja auch das Unglück.
Genau, richtig. Also wir sind am 17. Oktober 2000. Das ist jetzt so, ja, Mittagszeit. Zur Erinnerung, um 12.10 Uhr hat am Bahnhof London King's Cross der Intercity-Zug nach Leeds den Bahnhof verlassen. Die Fahrt ist bisher pünktlich und ohne Probleme verlaufen. Der Zug beschleunigt und erreicht dann auch, nachdem er London verlassen hat, so gut 185 km/h. Betreiber des Zuges ist übrigens die Great North Eastern Railway, also eben ein privater Anbieter, der diesen Intercity betreibt. Und das ist eben einer von so vielen privaten Bahnbetreibern, die es jetzt nach der Privatisierung in UK gibt. Die Fahrt nach Leeds findet aber ein wirklich jähes Ende, denn nur 27 Kilometer dauert es, beziehungsweise 13 Minuten. Und dann nähert sich der Intercity der Stadt Hatfield. Und dort gibt es eine langgezogene Kurve. Und in diese Kurve steuert der Zug jetzt und springt dann von einem Moment auf den anderen aus den Gleisen.
Was natürlich bei einer Geschwindigkeit von fast 200 Kilometern pro Stunde, also so stehe ich es mir dafür vor, und ich meine, wir wissen es ja im Grunde genommen, einfach eine katastrophale Auswirkung auf diesen Zug und die Insassen hat, oder?
Ja, muss man so sagen. Also der Zug hatte insgesamt 8 Wagen und 6 Wagen davon entgleisten. Ein Rad wurde durch die Wucht vom Zug ja regelrecht abgerissen und in einen Garten geschleudert. Die Lok hat sich zur Seite geneigt, Scheiben einzelner Wagen zerbrechen. Der Speisewagen kippt komplett um und lag dann auf der Seite. Wagen wurden teilweise aufgeschlitzt, Fahrgäste wurden durch die Wagen geschleudert, wurden teilweise auch eingeklemmt und schwer verletzt. 170 Fahrgäste waren insgesamt an Bord und 12 Mitarbeiter dieses Eisenbahnunternehmens. Und Fahrgäste beschreiben hinterher den Moment des Unfalls als ein ja lautes Krachen, und dann wurden sie auch schon auf den Boden oder zur Seite geschleudert. Dennoch, es halten wirklich viele es für ein ja Wunder, dass es nicht noch mehr Tote gab. Am Ende starben 4 Fahrgäste, 1 Neuseeländer und 3 Briten. Alle Todesopfer gab es übrigens im Speisewagen. Also das war der Wagen, der ja komplett auf die Seite umgekippt ist. Über 70 Menschen wurden verletzt, 4 davon lebensgefährlich, und darunter waren auch die Mitarbeiter im Speisewagen.
Boah, ich stelle mir das so schrecklich und gruselig vor, weil ich muss halt auch echt sagen, dass ich so von meinem persönlichen Sicherheitsgefühl her Züge für das sicherste Verkehrsmittel halte. Also jetzt, ich habe jetzt gar nicht genau die Statistiken im Kopf, aber so für mich persönlich, ich fühle mich nirgendwo sicherer, als wenn ich im Zug sitze. Und deswegen sowas zu hören, das ist für mich immer so ein bisschen, da zerbricht eine heile Welt. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber wenn ich fliege gar nicht so gerne, beim Landen und Starten kriege ich immer so nasse Hände, dass mir quasi im Grunde genommen wie nasse Pappe zerfällt da der Sitz, ja, oder hier der die Armlehne unter mir. Wobei ich natürlich weiß, wie sicher es ist, aber mir gehen natürlich auch unsere Fälle durch den Kopf. Aber das ist ein anderes Thema. Aber nee, wirklich, also wenn ich in so einem Zug sitze, fühle ich mich immer wahnsinnig sicher. Da habe ich nie den Gedanken, hier könnte jetzt was passieren. Und da sehen wir ja, wie wahnsinnig brutal einfach so ein Zugunglück sein kann, dass da Leute von der einen Sekunde zur nächsten da eben dieses Unglück hereinbrechen kann, wie auch in anderen Fällen, die wir besprochen haben, wie zum Beispiel auch ein Eschede oder sowas. Ja.
Und das war jetzt auch mein erster Gedanke, war Eschede, als du das jetzt so erzählt hast, weil da war es ja auch so, die Leute haben gelesen, gegessen, geschlafen, haben gearbeitet, haben sich unterhalten, und ja wirklich von einer Sekunde auf die andere passiert diese Katastrophe. Und ich fühle mich, mir geht's wie dir, ich fühle mich im Zug wahnsinnig sicher. Also ich habe noch nie einen Gedanken daran verschwendet, dass was passieren könnte, selbst nach diesem Podcast oder nach vielen Podcast-Fällen, jetzt noch nicht. Am unsichersten fühle ich mich immer im Fernbus. Also es tut mir leid, der Busbranche gegenüber. Aber es ist halt, ja, also da muss ich wirklich sagen, ich meine, Autofahren ist ja generell jetzt von der Statistik her, glaube ich, auch nicht so unbedingt auf Platz 1 der Sicherheit. Aber so Fernbus ist für mich wirklich der Peak an Unsicherheitsgefühlen. So am Rande erwähnt.
Ja, auf jeden Fall, da würde ich dir definitiv zustimmen. Und deswegen bin ich umso neugieriger, was genau war die Ursache von diesem Unglück jetzt hier? Du hattest ja am Anfang bereits erwähnt, kann man sagen, am Steuer bei einem Zug vorne saß ein...
Ja, ja? Ich glaube an diesem Podcast schon.
Okay, wunderbar. Am Steuer saß ein junger Auszubildender. Das hattest du ja gesagt. Im Grunde genommen so eine Art Fahrschüler, wenn man das so sagen will, mit einem erfahrenen Lokführer daneben. Und dieser junge Auszubildende hat den Zug gefahren. War das denn auch der Auslöser für den Unfall?
Nein, also das hat man auch gleich nach dem Unglück ausschließen können. Also dass er hat keinen Fehler gemacht, dass es alles korrekt abgelaufen ist. Es war ja auch ein erfahrener Lokführer dabei, aber er hat alles gut gemacht. Also ihn trifft keine Schuld. Aber die große Frage ist ja, warum ist der Zug einfach so entgleist in dieser Kurve bei Hatfield von einem Moment auf den anderen? Was man natürlich auch sehr schnell gleich am Anfang rausgefunden hat, zu schnell war der Zug auch nicht. Die 185 km/h waren an dieser Stelle auch zulässig und erlaubt. Also der Zug ist nicht zu schnell gefahren. Man hat sich dann natürlich auch den Zug selbst angeschaut. Also die Technik, die Drehgestelle, die Räder, all das. Und auch hier kam man zum Schluss, es war alles in Ordnung. Also am Zug selbst kann das auch nicht gelegen haben. Also ging man bei den Untersuchungen weiter und hat sich dann auch die Strecke angeschaut. Also Signale, Gleise, Oberleitungen. Und da ist man dann auch ziemlich schnell fündig geworden. Man hat in den Schienen Ermüdungsrisse entdeckt. Also vereinfacht gesagt, es war Materialermüdung. Die Schienen waren einfach, ja, durch, kann man sagen. Und als dann dieser Zug mit seinem ganzen Gewicht darüber fuhr, war das dann das, was am Ende endgültig zu viel war für das bereits geschwächte Gleis. Und es ist gebrochen. Und so wurde der Zug zum Entgleisen gebracht mit all den tragischen Folgen, die wir eben erwähnt haben.
Und das finde ich tatsächlich richtig, ja, bemerkenswert eigentlich. Denn du hattest ja bereits gesagt, also diese Strecke, auf der sich der Zug befindet, das war ja so eine, ja, eine der wichtigsten Strecken rund um London herum, diese East Coast Main Line. Und da stellt sich mir natürlich die Frage, wie kann es sein, dass auf einer so vielbefahrenen und wichtigen Strecke es zu diesen, ja, Materialermüdungen einfach kommt. Da muss es doch, also im Grunde genommen, die müssten doch eigentlich ständig kontrollieren, dass es nicht zu sowas kommt. Also woran hat das da gelegen? Warum hat das niemand bemerkt in diesem Fall?
Ja, das ist natürlich eine sehr gute Frage, die ich mir auch gestellt habe. Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir wieder ganz zurückgehen an den Anfang der Folge, als wir über die Privatisierung der Eisenbahn in UK gesprochen haben. Denn dieser Hintergrund ist entscheidend für den Auslöser. Denn im Zuge der Bahnprivatisierung hat man nicht nur die Bahnverkehrsunternehmen privatisiert, sondern man hat auch das Streckennetz selbst privatisiert. Und man hat das Streckennetz komplett herausgelöst aus der eben ehemaligen Staatsbahn British Rail und man hat ein neues Unternehmen gegründet namens Railtrack.
Und dieses Unternehmen Railtrack, die sind also nur zuständig für die Wartung, für die Instandhaltung des Schienennetzes, oder?
Genau, also die betreiben selbst keine Züge, aber sie sind eben zuständig für all das, wo Züge drauf fahren, also Gleise, Brücken, Tunnel, aber auch für Bahnhöfe und für Signale. Also die ganze Infrastruktur und deren Instandhaltung ist eben in Hand von Railtrack. Aber es ist eben ein privates Unternehmen, das sogar an der Börse ist. Und ja, hier kann man sich es wahrscheinlich schon denken, Railtrack soll natürlich Gewinne abwerfen und möglichst nicht zu viel Geld ausgeben, weil das Ganze soll natürlich profitabel sein für die Aktionäre. Und dazu kommt ein weiterer Punkt. Railtrack selbst beauftragt wiederum andere private Firmen mit der Wartung und Instandhaltung. Das heißt, Experten, Techniker, Arbeiter werden sozusagen eingekauft. Railtrack hat kaum selbst eigenes Personal in diesem Bereich. Also es sind im Grunde Subunternehmer, die beauftragt werden von Railtrack mit der Wartung von Streckenabschnitten. Und diese privaten Firmen haben oft junges, unerfahrenes Personal. Und für die Unglücksstelle in der Kurve bei Hatfield war das Unternehmen Balfour Beatty Rail Maintenance zuständig. Und bei der Untersuchung kommt dann auch ans Licht, dass dieses Unternehmen so überhaupt nicht die Standards und Kriterien erfüllt, die eigentlich notwendig wären. Und Railtrack hat sich auch überhaupt nicht darum gekümmert. Also es gab keine Kontrollen oder Überprüfungen. Denn es sollte natürlich alles möglichst billig und gewinnbringend sein.
Und das ist ja schon krass. Also das ist ja wirklich die Privatisierung oder die schlimmstmöglichen Resultate von dieser Privatisierung, wenn man sich, also es ist natürlich, also es ist Teil des Ganzen gewesen. Es ist jetzt im Grunde genommen jetzt nichts, was irgendwie so zufällig passiert ist, sondern sowas passiert natürlich einfach, wenn im Grunde genommen man auch sowas wie Sicherheit dem, ja, ich sag mal, dem billigsten Anbieter einfach überlassen wird. Der das billigste Angebot gemacht hat, kriegt da den Zuschlag. Und das, finde ich, das hat natürlich schon dann einen, ja, ziemlich üblen Einfluss auf das Sicherheitsbefinden. Und ich stelle mir vor, als als das auch klar wurde immer mehr, dass das wirklich die Ursache war, im Grunde genommen eine Folge auch von der Privatisierung, als das zum Vorschein kam, das muss ja auch in der Bevölkerung ziemlich was ausgelöst haben, oder?
Ja, absolut. Und man muss natürlich sagen, dass vielen das gar nicht so bewusst war, weil nicht jeder ist jetzt so ein Eisenbahn-Fan wie ich oder irgendwie ein Eisenbahn-Experte. Und natürlich, du fährst Zug, du ärgerst dich über die Verspätung oder dass das Ticket immer teurer wird. Aber wer jetzt da genau für die Wartung oder so zuständig ist und dass das ausgelagert wurde, all das wusste man nicht oder viele wussten es nicht. Und natürlich war das oft auch Leuten, die den Konservativen bei der Wahl ihre Stimme gegeben haben, vielleicht auch, weil ihnen das sie sich was erhofft und versprochen haben von dieser Bahnprivatisierung, die wussten das oft ja im Detail gar nicht. Und als das dann alles so ans Tageslicht kam, muss man wirklich sagen, die britische Bevölkerung war stark verunsichert und hat auch die Sicherheit bei einem privatisierten Streckennetz sehr in Frage gestellt. Und man muss auch sagen, der Unfall in Hatfield, das war der letzte in einer Reihe von schweren Unfällen in den Jahren davor. Zum Beispiel gab es 1997 in Southall einen Unfall mit 7 Toten. Da ist ein Personenzug mit einem Güterzug kollidiert. Das ist im Westen von London passiert. 7 Reisende sind dabei ums Leben gekommen. 150 Menschen werden verletzt. 2 Jahre später, 1999 in Ladbroke Grove, da gab es ein Unglück mit 31 Toten. Das sind 2 Züge zusammengestoßen. Bei diesem Unfall ist ganz interessant, da hätte ein Zugsicherungssystem hätte diesen Unfall verhindern können, denn es hätte dann eine Zwangsbremsung, also eine automatische Bremsung am Zug ausgelöst und der Unfall wäre verhindert worden. Aber Railtrack hat dieses Sicherungssystem an der Strecke nicht eingebaut und zwar schlicht und einfach aus Kostengründen.
Das ist krass. Oh,
ja, voll. Und das ist aber so symptomatisch für diese Zeit und auch für diese Politik, dieser neoliberale Haltung, alles billig, alles ausschreiben, alles privatisieren, einsparen, was geht. Und der Unfall in Hatfield war dann im Nachhinein auch wirklich der Auslöser, der das Ende von Railtrack bedeutete. Denn zum einen hatte die Öffentlichkeit ja absolut kein Vertrauen mehr in die Sicherheit, zweifelte wirklich an der Sinnhaftigkeit an der Privatisierung. Es gibt aber auf der anderen Seite noch einen weiteren Punkt, warum Railtrack ja zum Ende gekommen ist, da sprechen wir gleich drüber. Aber so der Eindruck in der britischen Bevölkerung war halt wirklich, seitdem das Netz in privater Hand ist, sinkt das Sicherheitsniveau deutlich, so schwere Unfälle in kurzer Zeit und das alles so kurz nach dieser erfolgten Privatisierung, dass da kann irgendwas nicht stimmen und das setzt sich jetzt auch wirklich bei der Bevölkerung durch.
Also ich würde auch sagen, das ist ja nicht nur ein Eindruck von irgendwoher, sondern wenn man sich das anschaut, die Fälle, die du gerade erwähnt hast, und schreibt uns gerne auf Instagram die üblichen Kanäle, wenn wir uns die Fälle auch nochmal genauer anschauen sollen. Aber ich denke, das ist ja ein sehr, ich sag mal, realistischer Eindruck eigentlich, wenn in den Jahren nach dem Abschluss der Privatisierung auf einmal solche schweren Zugunglücke passieren. Also ich kann das total nachvollziehen. Und was du eben gerade erwähnt hattest, der Unfall in Hatfield so als Höhepunkt oder sagen wir mal so als Abschluss quasi, war das dann das Ende von Railtrack?
Ja, also es war auf jeden Fall ein Punkt, der das Ganze sehr begünstigt hat. Denn als Folge des Unglücks mussten alle Schienen auf dem gesamten Netz in UK auf Schäden untersucht werden, weil die Frage war natürlich, ob es woanders auch noch solche Risse gibt. Und für ganze Monate wurde auf einigen Strecken dann auch die Geschwindigkeit reduziert als Sicherheitsmaßnahme. Das Ganze hat natürlich zu Verspätungen geführt, dazu, dass Züge ausgefallen sind, weil nicht mehr so viel Verkehr möglich war. Und ein weiteres Problem taucht jetzt auf, denn geschuldet der Struktur von Railtrack, wir haben es vorhin erwähnt, Railtrack hat selbst ja kaum Sicherheitsexperten. Das heißt, sie müssen jetzt Fachwissen und Expertise extern einkaufen bei anderen Firmen, um überhaupt beurteilen zu können, ob und wie sicher ihr eigenes Streckennetz ist. Und ob es eben passieren kann, dass im Worst Case sich so ein Unfall woanders wiederholen könnte. Also das muss man sich mal vorstellen, dass eine Firma, die zuständig ist für dieses Streckennetz, gar nicht eigene Experten oder Fachleute hat, um diese Frage zu beantworten. Und die steht jetzt natürlich sehr dringend im Raum. Also mussten sie wieder andere Firmen, Subunternehmen beauftragen, um zu wissen, wie sicher das Streckennetz ist. Und das kostet jetzt natürlich Unmengen an Geld. Etwa 580 Millionen Pfund hat das Ganze gekostet und der Aktienkurs von Railtrack brach daraufhin natürlich komplett zusammen. Und dazu kommt noch ein weiteres Problem. Das hat jetzt mit dem Unfall nichts zu tun, aber zur selben Zeit sollte Railtrack die West Coast Mainline umfassend modernisieren. Auch das ist eine der wichtigsten Süd-Nord-Verbindungen in Großbritannien. Die Strecke wurde über Jahre von der britischen Regierung vernachlässigt. Es gab einen riesigen Investitionsstau und besonders die Stellwerke und die Signaltechnik mussten jetzt modernisiert werden. All das sollte Railtrack machen, im Auftrag auch der Politik, aber natürlich kostenschonend und möglichst effizient, damit auch Gewinne übrig bleiben. Das Ganze ging aber komplett schief. Planungen und der Bau verzögerten sich und es wurde alles viel zu teuer. Amerikanische Berater haben Railtrack zudem auch völlig falsch beraten, auch sehr unrealistisch beraten. Und am Ende stand ein riesiger Kostenberg und ein Budget, das so nie geplant war. Also das und die Kosten, die aus dem Unfall bei Hatfield entstanden, all das hat dann dafür gesorgt, dass Railtrack quasi komplett verschuldet war. Und das war dann auch das Ende von Railtrack.
Wo ich natürlich jetzt irgendwie dran denken muss, das fast ja schon irgendwie dann ja so ein bisschen so was Schicksalhaftes irgendwie. Im Grunde genommen, sie haben diese Fehler gemacht, ihre Entscheidung da im Grunde genommen Kostensenkung für wichtiger zu erachten als Sicherheit, hat sie dann im Grunde genommen selbst eingeholt, so als Firma. Aber wie ist das denn heutzutage, wenn wir uns jetzt nochmal den Bahnverkehr in UK anschauen?
Ja, also Railtrack wurde aufgelöst und stattdessen wurde Network Rail gegründet. Das ist eine Firma, die es bis heute so gibt. Und Network Rail besitzt auch die komplette Infrastruktur. Gleise, Signale, Tunnel, Brücken, die meisten Bahnhöfe auch. Ist aber nicht gewinnorientiert. Also es wird zwar privatwirtschaftlich betrieben, es gibt aber keine Aktionäre, sondern stattdessen gibt es Bürgen. Und diese Bürgen, das sind ungefähr 116 öffentlich-rechtliche Körperschaften. Das klingt alles ein bisschen kompliziert. Ein Wirtschaftswissenschaftler könnte das sicher besser erklären. Im Grunde bedeutet das aber, die Gewinne werden nicht ausgeschüttet, sondern fließen wieder komplett zurück in den Ausbau oder in die Modernisierung oder in den Erhalt der Bahninfrastruktur. Private Bahnunternehmen gibt es in UK aber noch immer sehr viele. Aber, und das ist eben interessant, auch hier fängt so langsam ein Umdenken an, teilweise zumindest, denn all das, was man sich erhofft hatte von der Privatisierung, billigere Tickets, mehr Fahrgäste, besserer Service, das ist so alles nicht wirklich eingetreten. Also die Fahrgastzahlen, das schon, die stiegen wahnsinnig an. Aber auch die Ticketpreise sind angezogen preislich und zwar wirklich ja sehr stark. Also jeder, der in UK mal Bahn gefahren ist und sich ein Ticket irgendeinem Automaten geholt hat, es ist wahnsinnig teuer. Es gibt auch nicht so ein Deutschland-Ticket wie jetzt bei uns, so 49-Euro-Ticket, das gibt es, soweit ich weiß, nicht. Und ja eben, dieser ganze Wettbewerb, die Liberalisierung, das hat die Fahrscheine viel teurer gemacht als vorher. Und auch der Service ist viel schlechter geworden. Also Pendler in den Ballungsräumen, gerade auch im Großraum London, ich glaube, die können jeden Tag Geschichten erzählen von absolut chaotischen, überfüllten und verspäteten Zügen. Das soll aber in Zukunft alles besser werden, denn die aktuelle Labour-Regierung will die Privatisierung rückgängig machen und auch die Bahnunternehmen sollen wieder in staatliche Hand. Die jetzt noch laufenden Verträge, also eben diese Ausschreibungen von Strecken, das soll alles noch weiterlaufen, aber sobald diese Verträge auslaufen, sollen sie nicht wieder neu ausgeschrieben werden, sondern die Betriebe sollen nach und nach wieder in staatliche Hand kommen. Die Labour-Verkehrsministerin hat auch schon erste Pläne vorgestellt. Es soll die Great British Railways gegründet werden als staatliches Unternehmen. Und der Plan ist eben, dass alle privaten Bahnbetreiber wieder in staatliche Hand kommen und jede Strecke wieder staatlich betrieben wird. Man muss auch sagen, dass das alles ist gar nicht so nur eine Labour-Sache. Das ging bereits unter der konservativen Vorgängerregierung los. Denn 2018 wurde bereits die London North Eastern Railway wieder verstaatlicht. Nachdem der Betreiber dort finanzielle Schwierigkeiten hatte, wurde das Ganze quasi von, ja, auch wieder unter staatliche Hand gebracht und ist jetzt der erste staatliche Betreiber wieder. Und wenn es eben jetzt nach Labour geht, soll das immer mehr so weitergehen und immer mehr private Unternehmen sollen wieder staatlich werden. Also zusammenfassend muss man sagen, UK macht gerade so die Rolle rückwärts, während wir in Deutschland und generell in Europa eher am Gegenteil festhalten, muss man sagen. denn in Deutschland wird weiter ausgeschrieben. Jede Strecke im Regionalverkehr wird ausgeschrieben und es wird privatisiert. Und oft ist es so, dass möglichst der kostengünstigste oder billigste Anbieter mit dem besten Angebot zum Zuge kommt. Und die Folgen, glaube ich, da können wir nochmal eine extra Folge machen, nur über Pendlererfahrungen und Bahnfahrerfahrungen in Deutschland. Das heißt, die UK geht jetzt gerade wirklich so den anderen Weg. Das Ganze wird natürlich noch dauern, weil diese Verträge noch 10, 15 Jahre zum Teil laufen. Aber ich glaube, man kann auf jeden Fall in den nächsten Jahren beobachten, wie das System in UK sich ändert und was für Folgen das hat. Ob es eben wirklich besser wird und alles wieder eine staatliche Hand betreibt.
Auf jeden Fall. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich würde schon sagen, dass wir gerade in Deutschland schon so eine Art Bahnkrise haben. Ich denke, das werden viele bestätigen, die in den letzten Jahren mal Bahn gefahren sind. Also zumindest alle, wirklich jede einzelne meiner letzten Fernfahrten hatte irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, wenn ich das jetzt mal pünktlich angekommen bin. Und da mal zu schauen, genau, wie machen andere Länder das? Was sind die Resultate davon, ist man irgendwie einfach anders zu machen? UK scheint da die Krise schon so ein bisschen einmal durchgespielt zu haben und jetzt quasi da wieder, wie du gesagt hast, so die Rolle rückwärts zu machen. Ich finde es wahnsinnig spannend. Aber ich fand jetzt auch diesen Fall einfach sehr interessant, so wirklich so weil der wirklich so sehr klar, sehr deutlich gemacht hat, solche Entscheidungen haben echte Auswirkungen, ne? Also man denkt ja irgendwie so, wie genau, in welcher, ist das jetzt privat, ist das staatlich und so weiter, so, das ist eher eine Formsache oder sowas, denkt man vielleicht, aber nein, dieser Fall zeigt, finde ich, sehr, sehr, sehr eindrücklich, solche Entscheidungen haben sehr reelle Resultate und in diesem Fall auch einfach sehr, sehr tragische, ein sehr tragisches Resultat, bei dem mehrere Menschen ihr Leben verloren haben und viele verletzt worden sind.
Definitiv, das ist auch das, was bei mir so hängen bleibt und warum ich diesen Fall so spannend fand, weil man wirklich sieht, was für konkrete Auswirkungen das hat. Klar, man ärgert sich, weil es ist alles irgendwie kaputt gespart und marode, aber in diesem Fall war es eben so marode, dass es wirklich zu einem Unglück geführt hat und das ist ja alles wirklich geschuldet dieser Struktur und der Organisation eines privatisierten Bahnverkehrs. Wie immer, die Bilder dazu gibt es bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Da findet ihr die Bilder auch von diesem entgleisten Zug, damit ihr euch da so eine Vorstellung machen könnt, wie das damals aussah.
Und wie immer, wir freuen uns über Feedback, über Nachrichten. Wir lesen jede einzelne von euch und probieren auch immer zurückzuschreiben. Und Max, damit würde ich sagen, dann hören wir uns wieder beim nächsten Mal.
Genau, bis zur nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dahin.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.